So, wir beginnen mit diesem Vortrag. Ich begrüße Sie hier ganz herzlich in B1 zum letzten Vortrag zum Thema Kristallographie im Max von Laue Jubiläumsjahr. Und in meinem Vortrag heute geht es natürlich auch um Kristalle. Und Sie haben vielleicht schon gesehen, ich habe einige hier vorne aufgebaut. Wir machen dann auch noch zwischendurch ein Live-Experiment, wo wir Kristalle züchten wollen. Dazu aber später mehr. Mein Name ist Cornelius Krellner. Ich bin Professor am Physikalischen Institut im Fachbereich Physik, bin von Haus aus Physiker, aber arbeite so an der Schnittstelle zwischen Physik, Chemie und Kristallographie und freue mich heute, Ihnen hier das Gebiet der Kristalle ein bisschen näher zu bringen. Was haben wir vor in dem Vortrag? Am Anfang möchte ich kurz sagen, was sind Kristalle? Haben Sie vielleicht heute schon was dazu gehört oder draußen an den schönen Infoständen was dazu probiert? Aber der Fokus vom Vortrag ist vor allem, wie komme ich nun zu Kristallen? Also wenn ich ihn nicht glücklicherweise gerade finde, wie kann ich wirklich einen Kristall künstlich herstellen? Und das ist die Kunst der Kristallzüchtung und da möchte ich heute detailliert drauf eingehen und wie gesagt auch versuchen, dies live zu demonstrieren, wie das funktioniert. Und im letzten Teil möchte ich dann auch noch ein bisschen erzählen, wofür sind Kristalle gut und kommen dann so in den letzten 15 Minuten auch darauf zu sprechen, was unser aktuelles Forschungsthema in meiner Arbeitsgruppe ist. Das ist also der Fahrplan für die nächsten 40 Minuten und es gibt Preise zu gewinnen. Und Preise gibt es zu gewinnen für gute Fragen während des Vortrages. Es ist zwar heute noch nicht so spät, also es gibt Vorträge, die ja deutlich später sind, aber es wurde nachgewiesen, dass der, der die Frage stellt, hat einen deutlichen Adrenalinschub. Okay, also der hat dann wieder für 30 Minuten Kraft zum Durchhalten. Und nicht nur das, es wurde auch gezeigt, dass die, die drumherum sitzen, dass die auch einen Adrenalinschub kriegen, wenn einer in der Mitte eine Frage stellt. Ja, also profitieren mehrere Leute davon, wenn sie eine Frage stellen. Und vielleicht lernen sie ja sogar noch was dabei, aber auf jeden Fall können sie dann einen von den Kristallen mit nach Hause nehmen. Okay. Gut. Also wir beginnen. Was sind Einkristalle? Und die strenge Definition lautet: Einkristalle sind anisotrope, homogene Festkörper, die aus identischen kleinsten Baueinheiten bestehen, welche streng periodisch angeordnet sind. Da kann man sich wahrscheinlich erstmal nicht so richtig viel vorstellen. Man muss aber die wichtigen Begriffe rausholen und das ist vor allem Periodizität. Das ist das alles Entscheidende, wenn wir von Kristallen reden, reden wir wirklich von langreichweitiger Periodizität. Und gut vorstellen kann man das anhand von diesen Kristallgittern, wo Sie verschiedene Kugeln sehen und Sie sehen, insgesamt wird das Ganze wieder ein Würfel. Ja? Und so ist auch ein Kristall, den wir dann später züchten werden, aufgebaut. Die kleinsten Bausteine, von denen dort die Rede sind, sind unsere Atome. Die sind hier gekennzeichnet durch verschiedene Kugeln. Und hier haben wir gelbe, rote und silberne Kugeln. Ja, das ist eine sehr berühmte Kristallstruktur, Perovskit-Struktur mit A, B, in der Mitte sitzt hier, umgeben von Sauerstoffatomen. Was wichtig ist, dass wirklich, wir haben kleinste Einheiten, die sich periodisch fortsetzen. Und das in einer unglaublichen Anzahl. Weil nämlich in einem kleinen Kristall, wie Sie ihn dann, wenn Sie eine gute Frage stellen, mitnehmen können, sind 10 hoch 23 Atome ganz streng periodisch angeordnet. Und das führt dann dazu, dass auch makroskopisch solche scharfen Kanten, wie wir sie hier in dem Modell sehen, sich ausbilden. Ja, aber das sind natürlich kleinste Abstände, das sind 10 hoch minus 8 Zentimeter von hier nach dort, also unvorstellbar kleine Abstände, sodass wenn wir wirklich einen Kristall 1 Zentimeter groß haben, brauchen wir 10 hoch 23 Atome. Das ist eine Zahl, da gibt es auch keinen Namen mehr dafür. Da benutzen die Physiker dann nur noch Potenzen, also 10 hoch 23 Atome, die wirklich wohlgeordnet an ihrem Blatt sitzen. Und das ist das Faszinierende der Kristallographie, dass die Natur das so arrangiert, dass wir diese periodische Anordnung haben. Und woraus bestehen die Kristalle? Ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt. Es sind die einzelnen Atome aus dem Periodensystem der Elemente. Kennen Sie hoffentlich alle, das ist eine Version, wo man die einzelnen Elemente mal sieht, wie sie so aussehen. Wir sehen, haben hier die große Klasse der Metalle, gasförmige sind hier auf der Seite, die eher wenigen bekannten seltenen Erden sind da unten. Und das ist unser sogenannter Baukastensystem, aus dem wir unsere Kristalle zusammensetzen können. Und bei mir im Büro sieht das Ganze dann so aus, im Schrank habe ich also verschiedene Schachteln, wo die ganzen Elemente aufbewahrt sind, zumindest die, die nicht luftempfindlich sind. Und das ist der Ausgangspunkt natürlich dafür, wenn wir Kristalle züchten wollen. Heute im Vortrag will ich mal auf zwei Elemente fokussieren. Es sind zwei Schwermetalle, aber zum Glück nicht besonders giftige. Das eine ist das Bismut und das andere ist das Zirkon. Dass Sie eine Vorstellung haben, wo die im Periodensystem sind. Das brauchen wir aber nicht, aber um diese beiden wird es dann in dem Versuch gehen. Was Kristalle auszeichnet, sind tolle Farben, tolle Formen und ein paar Eindrücke habe ich Ihnen hier mitgebracht anhand von Bildern. Ein paar Mal ist ja schon gefallen, das Bismut, und es sieht wirklich, sind faszinierende Formen, die da entstehen. Es ist eine nahezu kubische Kristallstruktur. Sie sehen also hier diese scharfen Kanten, die entstehen. Und wir haben hier dieses Terrassenwachstum. Das erkläre ich später noch ein bisschen, wo das herkommt. Das ist eher eine schlechte Sache. Ein richtig guter Kristall, der wäre perfekt würfelförmig. Und dieser ist sehr schnell gewachsen und deswegen bilden sich solche Terrassen aus. Zirkonia werden wir sehen, wie die hergestellt werden. Das sind die sogenannten Kunstdiamanten, wenn man so will, oder Billigdiamanten. Werde ich Ihnen zeigen, wie man die herstellt in verschiedensten Farben. Auch hier dominieren verschiedene Farben die Schönheit der Kristalle. Was Sie alle kennen, was natürlich auch ein Kristall ist, ist das Kochsalz, Natriumchlorid. Ja, hier in einer bisschen ungewöhnlichen Form als so eine Art Schachfigur. Das resultiert aber aus dem Kristallzüchtungsprozess. Das wurde nämlich aus einer Schmelze herausgezogen, komme ich später noch dazu, und dabei gedreht und da entstehen solche charakteristische Figuren. Ja, aber auch das Salz, was Sie zu Hause verwenden, ist kristallin. Also auch da benutzen Sie täglich Kristalle. Für Zucker gilt das Gleiche. Allseits bekannt, und da ist auch wirklich die Kristallzüchtung eine hochspezialisierte Industrie geworden, ist das Silizium, weil dort ist es gelungen, wirklich sehr große Kristalle, und dieser Durchmesser, den Sie hier sehen, ist heutzutage bis zu 300 mm, 30 cm groß im Durchmesser und bis zu 2 Meter hoch, diese Einkristalle. Und diese werden dann in feine Scheiben geschnitten und das sind die Wafer, aus denen Ihre Mobiltelefone, Computer etc. existieren. Also wenn wir nicht die Kristallzüchtung hätten, dass wir so perfekte Formen in so großen Formen herstellen könnten, dann wäre alles sehr viel teurer, was die Elektronik betrifft. Was jetzt schon in die Forschung geht, sind Verbindungen wie diese zum Beispiel, Cäsium-2-Kupfer-Chlor-4. Da geht es um den Magnetismus vom Kupfer, sind rote Kristalle. Dann haben wir zum Beispiel das Herbert-Smithite, das ist ein natürliches Mineral, das ist also gewachsen in der Natur, sehen Sie hier, dieses grünliche, und wir können es aber auch künstlich im Labor mit viel höherer Reinheit und Stöchiometrie gezielt herstellen. Letztes Beispiel zeige ich Ihnen noch ein Metall, da bilden sich natürlich auch Einkristalle, kommen wir später auch noch dazu, was das für eine tolle Verbindung ist, möchte ich jetzt erstmal noch nicht sagen. Also, Sie sehen hier, es gibt die vielfältigsten Formen, liegt an der Kristallstruktur, an den jeweiligen Eigenschaften, wie das Licht gebrochen wird, welche Farben sich ausbilden. Das war der Punkt, was sind Kristalle? Und nun komme ich nun zu dem großen Thema, wie kann ich nun so einen Kristall herstellen? Ja, bitte? Ja. Also sehr gute Frage, im Nachher können Sie sich einen abholen. Sowas zeigen wir natürlich gerne, aber in Wirklichkeit existiert das natürlich nicht. Da fehlt zum Beispiel das Atom hier drin, das ist dann genau ein Kristalldefekt. Aber beim Silizium, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, hat man es geschafft, dass nur jedes milliardenste Atom fehlt. Also große Bereiche sind wirklich komplett defektfrei und dann fehlt jedes milliardenste Atom. Ja? Also jeder Kristall hat Defekte. Das liegt einfach daran, dass wenn man 10 hoch 23 Atome hat, ein Atom ist auf jeden Fall falsch am Platz, aber das kann dann auch keiner mehr nachweisen. Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich von Material zu Material. Ja? Also wie die Defekte entstehen elektrostatisch, ist passiert eher nicht. Wenn Sie natürlich damit meinen, elektrostatisch die Bindungen, wie die Elemente sich anordnen, dann spielt das eine sehr große Rolle. Weil wir kommen jetzt gleich noch dazu, wie die Kristalle sich bilden. Und da werden Sie sehen, wo was wann wichtig ist. Und das sind natürlich die Bindungskräfte im Kristall, die dann zur Kristallisation führen. Ja, komme ich aber dann im Laufe des Vortrags noch drauf. Gut, das bringt mich genau zu dem nächsten Punkt. Wie komme ich nun zu meinem Kristall? Und da möchte ich Ihnen, ich habe es ja so einfach wie möglich, dass wirklich möglichst alle hier mitkommen, das dargestellt, wir beginnen beim gasförmigen Aggregatzustand. Ja? Kennen Sie alle, wir machen das am Beispiel vom Wasser, wenn wir Wasser aufheizen, oberhalb von 100 Grad, ab 100 Grad fängt es an zu dampfen, wir haben Wasserdampf. Okay? Wenn wir zwischen 0 und 100 Grad bei Umgebungsdruck sind, resultiert das Ganze in Flüssigkeit. Okay, wir haben Wasser als Flüssigkeit und brauchen natürlich einen Phasenübergang von dort nach dort. Das nennt man einen Phasenübergang, wenn wir von der gasförmigen Phase in die flüssige Phase gehen. Und genau das Gleiche passiert dann auch von der flüssigen Phase in die feste Phase, haben wir ebenfalls einen Phasenübergang. Das ist dann, wenn Sie Ihr Wasser ins Eisfach stellen. Ja? Warten Sie ein bisschen und dann holen Sie das Eis heraus. Und das ist genau der Prozess, den wir zum Kristallisieren benutzen. Wir müssen also unser Material, was wir herstellen wollen, müssen wir irgendwie in die flüssige Phase überführen, um dann gezielt abzukühlen, um daraus den Kristall im festen Zustand zu ziehen. Ja? Das geht auch. Ja, guter Punkt. Ich komme gleich noch zum Phasendiagramm, wo man das genau sehen kann. Also ich muss jetzt mal zählen. Wir haben insgesamt 11 Kristalle, also es langt noch für ein paar Fragen. Ist alles noch im grünen Bereich. Also komme ich gleich dazu, zu dieser Frage. Also wichtig ist, dass Sie verstehen, Phasenübergänge sind essentiell, wenn es um Kristallzüchtung geht. Und jetzt kommt eine leicht physikalisch angehauchte Folie, will ich gar nicht zu sehr vertiefen. Wichtiges Konzept in der Thermodynamik, die diese Phasenübergänge beschreibt, ist immer die Energie. Okay? Und die Natur versucht immer, die Energie zu minimieren. Das ist so ein bisschen wie ihr fauler Büronachbar, wo Sie auch das Gefühl haben, dass der immer versucht, seine Energie zu minimieren. Ja? Also die Natur macht das von sich aus genauso. Und hier ist die Energie, in dem Fall das Gibbs-Potential, aufgetragen als Funktion der Temperatur. Und da sehen Sie hier für den flüssigen Zustand, dass die rote Kurve ist die Energie bei dieser Temperatur am niedrigsten. Die gestrichelte Kurve wäre die theoretische Energie des Systems, wenn es im festen Zustand wäre. Also bei dieser Temperatur wird das System immer versuchen, in den flüssigen Zustand zu kommen. Ja? Also man kann es versuchen, das aufzuhalten, aber die Tendenz wird immer sein, dass es zum flüssigen Zustand bei dieser Temperatur geht. Wenn wir hier bei tiefen Temperaturen sind, ist es genau umgedreht, dass halt die Energie im festen Zustand kleiner ist und das System wird fest. Und der spannende Punkt, was den Phasenübergang betrifft, ist eben genau hier dieser Punkt, wo unser Phasenübergang ist. Dort ist nämlich die Energie für den festen und für den flüssigen Zustand gleich. Das System weiß also nicht so richtig, was es machen soll, so kann man es bezeichnen. Wenn wir an diesem Punkt sind, würden wir keine Kristalle züchten können, ja, weil dort eben die Bindungen so schwach wären, dass wir da nicht in den festen Phasen reinkommen. Wir müssen also ein bisschen drunter gehen, ungefähr in diesem Bereich hier, um wirklich dann die Natur für uns arbeiten zu lassen, dass wir wirklich kristallisieren können. Okay. Und unser Werkzeug, was wir als Kristallzüchter benutzen, sind Phasendiagramme, wo wir das einfach schematisch aufgetragen haben. Und ich habe hier das wieder am Beispiel vom Wasser mitgebracht. Das ist als Funktion des Druckes und als Funktion der Temperatur. Was ich jetzt schon oft diskutiert habe, ist eben bei Umgebungsdruck, das ist 1 Bar, das ist Ihnen wohl bekannt. Bei 100 Grad gehen wir von Wasser zum Wasserdampf, bei 0 Grad gehen wir vom Wasser zu Eis. Jetzt zu Ihrer Frage kommt, wenn ich jetzt einen geringeren Druck, indem ich einfach an einem System pumpe, an meinem Wasserkessel, ja, dann kann ich es schaffen, wenn ich hier arbeite, dass ich direkt vom Wasserdampf in den festen Zustand gehe. Ja? Und es gibt Systeme, wo dieser Arbeitspunkt günstiger ist als dieser, zum Beispiel vom Druck oder Temperaturen her. Und dann würde man eher versuchen, direkt aus der Dampfphase zu kristallisieren. Kann genauso gehen. Dauert manchmal ein bisschen länger, weil die Anzahl der Moleküle in der Dampfphase sind weniger als in der flüssigen Phase. Und ehe sich dann jedes Atom an seinem Platz gefunden hat, dauert es typischerweise ein bisschen länger. Ja? Wer war denn das? Nein, ist egal. Also das stimmt natürlich. Dann spricht man von Unterkühlung oder von einer unterkühlten Schmelze. Ja? Und das gibt dieses Phasendiagramm nicht her. Und aber wo man es verstehen kann, ist hier. In diesem Bereich ist der Energieunterschied zwischen fest und flüssig sehr klein. Und dort kann man es unter Umständen schaffen, das System noch in der energetisch ungünstigeren Phase zu halten. Und dann hätte man es bei einer tieferen Temperatur in einer Phase, die eigentlich nicht stabil ist. Aber je weiter man hier wegläuft und je größer der Energieunterschied wird, umso größer wird es. Also bei Schmelzen von 1000 Grad Celsius kann man vielleicht 100 Grad unterkühlen, aber nicht viel mehr. Okay? Also das langsam bezieht sich dann darauf, dass man eben versucht, das System nicht die Chance zu geben, in den anderen Zustand zu gehen. Ja? Obwohl das Argument langsam ist da eben nicht ganz richtig, deswegen fragte ich nach dem Namen. Weil man würde eher sagen, wenn man schnell in eine Phase reingeht, dann hat man eine Chance, eine höhere Unterkühlung zu erreichen als langsam. Aber hängt natürlich von jedem System ab und wie viele Keimstellen drin sind. Das hängt dann vor allem vom Keimbildungsarbeit ab. Also gibt's viel Theorie noch dazu. Gut, also wir sind bei diesem Phasendiagramm. Das ist unser Arbeitsbereich, mit dem bevor wir anfangen, Kristalle zu züchten, konsultieren wir immer die Phasendiagramme dazu, um zu wissen, bei welcher Temperatur wir arbeiten müssen, bei welchem Druck und wie wir die Kristallisation vorantreiben können. Gut. Dann stelle ich jetzt drei Techniken vor, wie man es nun schaffen kann, zu kristallisieren. Also was wir gelernt haben, wir müssen irgendwie das Material aufheizen, dass es in die Schmelze kommt und dann gezielt abkühlen, dass wir kristallisieren. Okay? Und der Prozess sollte in der Tat langsam sein, weil was beim Kristallisieren passiert, ist Folgendes. Wir haben die Atome in der Flüssigkeit, die sind natürlich haben sie eine Wechselwirkung miteinander, aber sie sind ungeordnet. Okay? Wenn wir jetzt in den festen Zustand gehen, dann bilden sich explizit Bindungen zwischen den Atomen aus. Muss man sich so vorstellen, angenommen, das ist schon gewachsen, jetzt kommt ein gelbes Atom angeflogen und das muss natürlich hier an diesem Platz, um das wieder fortzusetzen. Ja? Und es gibt eine Bindungsenergie zwischen hier und hier. Und das ist das, was Sie vielleicht meint mit elektrostatisch. Diese Bindung kann natürlich elektrostatischer Natur sein. Und je stärker die ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das wirklich hier anbaut. Ja? Aber natürlich braucht das Ganze Zeit. Die Teilchen, es fliegen rote, silberne und gelbe Teilchen hier umher und das Gelbe muss halt wirklich hier landen. Ja? Und dieser Vorgang braucht einfach Zeit. Und wenn das gelandet ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste dann sich auch anbaut, ist höher. Es ist immer der schwierigste Punkt ist, wenn sowas abgeschlossen ist, so eine Ebene, die neue Ebene wieder zu beginnen. Ja, man kann sich vorstellen, wenn der rote hier fehlt, dass man den, wenn der vorbeikommt, dass der viel leichter eingefangen wird als der rote obendrauf. Ja? Und das führt dazu, dass wir verschiedenes Kristallwachstum haben und bedeutet aber insgesamt, dass wir sehr langsam vorgehen müssen. Eine Technik, die das verfolgt, ist die sogenannte Bridgman-Technik, wo man Folgendes hat. Wir haben hier einen Ofen, das ist ein normaler Widerstandsofen, der hat in der Mitte ein Loch. Dort steht unser Tiegel mit unserer Schmelze. Diesen Ofen können wir bis auf 1800 Grad Celsius hochheizen, sodass wir wirklich eine homogene Schmelze innen drin haben. Und nun wollen wir genau das realisieren, dass wir langsam abkühlen. Und das machen wir so, indem wir den ganzen Ofen als Ganzes nach oben bewegen. Sehr langsam. Also Sie sehen hier, der ist über Rollen gelagert und das Ganze kann nach oben bewegt werden. Okay? Und dann passiert Folgendes. In unserem Tiegel haben wir dann langsam unten den kältesten Punkt, wenn sich der Ofen so nach oben bewegt. Okay? Und das können wir wirklich mit sehr, sehr langsamer Geschwindigkeit machen, dass wir in einer Woche 10 cm hochfahren. Und dann wächst von unten langsam der Einkristall. Und da können wir die Geschwindigkeit entsprechend einstellen, je nach dem System. Nachteil ist ein bisschen, es ist eine Blackbox. Ja, sie tun alles rein, stellen ein paar Parameter ein und gucken nachher, ob was geworden ist. Das mögen Physiker manchmal nicht so sehr, aber es gibt Systeme, wo das der einzige Weg ist. Eleganter ist das sogenannte Tucholsky-Verfahren. So werden auch die großen Silizium-Einkristalle hergestellt. Dort arbeitet man offen. Sie sehen hier die Schmelze in einem Tiegel und dann taucht man einen Stab ein und der ist automatisch natürlich, wenn er von oben gekühlt ist, der kälteste Punkt, sodass dort diese Unterkühlung, die ich beschrieben habe, in dem Phasendiagramm stärker ist als überall sonst in der Schmelze, sodass dort natürlich viel schneller die Kristalle wachsen als woanders. Und dann ziehe ich langsam diesen Stab nach oben und wenn ich das geschickt mache, dann kann ich halt wirklich solche 30 cm großen Kristalle direkt aus der Schmelze ziehen. Und das ist ein Prozess, den Sie aktiv begleiten können, weil Sie sehen es natürlich und können nachregeln, wenn es zu dünn wird oder wenn es nicht so richtig funktioniert. Der ist also sehr beliebt und unserem Versuch, den wir dann machen werden, geht ein bisschen in die Richtung. Okay? Und die letzte Technik, die bei uns im Labor sehr oft eingesetzt wurde in der Vergangenheit, ist das sogenannte Skull Melting, Skull von Schädelhaut. Erkläre ich Ihnen später noch genau, was es ist. Diese Methode braucht man vor allem, wenn man sehr, sehr hochschmelzende Materialien hat, wo man keine Tiegel mehr verwenden kann. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt ist es Zeit für das erste Experiment. Mein Assistent Christian Klein arbeitet bei mir, ist Chemiker, arbeitet in einer physikalischen Gruppe. Das ist also genau diese Interdisziplinarität, die wir brauchen. Und was wir machen wollen, sind Bismut-Einkristalle herstellen. Okay? Und Bismut ist ein konkurrenzschmelzendes Metall. Wir haben hier das Phasendiagramm auf der rechten Seite, wieder als Funktion des Druckes. Diesmal ist es als Funktion von Kelvin eingetragen, soll Sie nicht verwirren. Die Temperatur, wo es schmilzt, sind 270 Grad Celsius. Also relativ humane Schmelztemperaturen können wir hier im Experiment leicht erreichen. Okay? Was wir also machen, wir heizen unsere Schmelze auf, das werden Sie gleich sehen. Und dann würde ich sagen, wechseln wir mal das Bild. Das war, also Sie können es natürlich live sehen, aber vielleicht sieht man es auch ein bisschen am Projekt so. Ja, können wir ruhig machen. Also wir haben hier so ein kleines Fännchen, da ist unsere Wismutschmelze drin, die ist jetzt so ungefähr bei 300 Grad Celsius. Ich habe sie vorher angestellt und er hat sie jetzt schon mal beide abgestellt. Also das kühlt jetzt schon mal langsam ab, das dauert aber natürlich ein bisschen. Und dann haben wir hier einen sogenannten Ziehstab. Ah ja, wunderbar. Genau, das ist ein metallischer Stab aus Wolfram, spielt keine Rolle. Und den tunken wir dann in die Schmelze ein und der stellt dann genau unseren kältesten Punkt dar, ja? Sodass dort anfangen wird, das Material zu kristallisieren. Okay? Und rechts haben wir das schon mal angefangen, dort sehen Sie schon, dort taucht der Stab in die Schmelze und links machen wir das jetzt mal noch. Also das ist auch ein Versuch, den können Sie zu Hause letztendlich auf dem Herd machen, weil 270 Grad Celsius kriegt man gerade so hin. Gut, und jetzt, ja, das kann man kaufen bei chemischen Firmen. Also als Privatmann muss man sich da ein bisschen anstrengen, aber kriegt man schon hin. Es ist auch nicht besonders giftig. Also die Kristalle bis jetzt gewonnen haben, können Sie getrost mit nach Hause nehmen, aber vielleicht nicht unbedingt essen. Ja? Aber so wie andere Schwermetalle giftig sind sie erstmal nicht. Und jetzt beginnt der spannendste Teil, das ist auch bei unserer Arbeit so, dass wir nämlich nicht so richtig wissen, was gerade passiert. Also wir haben eine ungefähre Ahnung, wie die Temperatur ist. Wir haben alles so eingestellt, dass die Kristalle eigentlich wachsen können. Aber jetzt muss man ein bisschen Geduld haben und warten. Okay? Und dabei immer mal so ein bisschen das System beobachten, vielleicht stören, Ja. Das ist auf jeden Fall noch flüssig. Ja, müssen wir noch warten. Zeit für eine Frage. Also in dem Fall ist es Wolfram und Wolfram-Bismut, die mögen sich gar nicht. Das heißt, die reagieren nicht. Das bleibt dann zwar dran hängen, aber man kann das schon abbekommen. Und wenn Sie dann Ihren Kristall, den Sie gerade gewonnen haben, sehen, dann hängt dort der Stab nicht mehr dran, sondern den kann man ganz leicht abmachen. Aber es gäbe natürlich ein Material, was mit Wismut reagiert. Wenn dort wirklich chemische Bindungen da sind, dann können das auch sehr schwierig werden. Im Moment, ich muss erstmal mein Kristallzuchtexperiment, man schwatzt dann immer mit den Kollegen, so ist es dann auch. Und in der Zeit verpasst man es. Das sieht noch gut aus, ja. Das ist auch eine gute Frage. Natürlich wird es auf jeden Fall fest werden, ja, ohne Frage. Und in dem Falle wäre es auch schon so, weil das Besondere am Wismut, und deswegen zeige ich es hier, ist, dass es wirklich super schnell kristallisiert. Ja, also die Wachstumsraten sind extrem schnell. Es gibt kein anderes Material, was ich kenne, was so schnell kristallisiert. Deswegen kann ich es hier auch machen. Ja? Und das bedeutet, dass auch selbst hier von der Seite Kristalle wachsen. Sonst bei anderen Materialien würde es einfach fest werden. Es wären sehr kleine Kristallite und man hätte keinen großen Einkristall. Moment, ich muss erst mal nach meiner Schmelze gucken. Ja, brauner ein bisschen. Also das liegt sehr am Material ab. Also man braucht natürlich einen Kristall, um piezoelektrische Effekte zu haben. Ja? Aber Wismut zum Beispiel, da können Sie machen, was Sie wollen, da kommt keine Piezoelektrik raus. Ja? Das sind wirklich nur ganz spezielle Materialien, wo wirklich die Ladungen verschoben werden können, wo Sie piezoelektrische Effekte haben. Aber Sie brauchen dort natürlich Einkristalle, um diesen Effekt nutzen zu können. Ja? Aber es sind natürlich, wie gesagt, ganz, ganz spezielle Materialien. So, wir gucken mal. Es ist dann so, wenn sie einmal wachsen, dann geht es dann ganz rasend schnell. Ja, ist noch nicht ganz, es dauert noch 2 Minuten. Ja, da hinten, genau, damit die drumherum auch wieder wach werden. Also jedes Material kristallisiert in seiner spezifischen Form. Ja, also diese Anordnung, die ich hier gezeigt habe, ist für dieses Material immer gleich. Ja? Die Kristalle können natürlich anders aussehen. Und wenn ich die Parameter ein bisschen verändere, wie Druck, Temperatur, gibt es auch Kristalle, die in verschiedenen Strukturen kristallisieren können. Aber im Normalfall ist es immer, kristallisiert es immer gleich. So. Ja. Okay, haben noch Zeit für eine Frage? Ja. Das ist genau das, was wir letztendlich mit unserem Kühlstab machen, ja? Warum das funktioniert, also das, was ich bis jetzt nicht erwähnt habe, aber gleich einen Moment. Oh, jetzt schnell. Wow. Jetzt brauche ich Assistenz, wunderbar. Das hat auch die... So, Sie haben den Stab vorher gesehen. Jetzt machen wir mal Tafellicht an hier. Guckst du mal den anderen an. Also kann man sich dann auch nachher nochmal größer angucken, aber das ist wirklich Ich habe vielleicht 3 Minuten vorher so ein bisschen dran gewackelt, da war noch nichts. Und jetzt ist es wirklich, dann hat er genau diese Übersättigung erreicht, die er braucht. Sehr gut. Und sie sind gewachsen. Gut, also das verdient, glaube ich, schon einen Applaus, würde ich sagen. Ja. Also ich komme kurz zu Ihrer Frage. Was ich bis jetzt nicht erwähnt habe, ist die Keimbildung. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess bei der Kristallzüchtung. Weil es kostet, ich habe das Energiediagramm gezeigt, dass wir die Unterkühlung brauchen, damit sich die feste Phase bildet. Wir brauchen zusätzlich noch Energie, um den ersten Keim zu bilden. Ja, wenn wir den nicht bilden, das kostet Energie, damit sich die ersten Atome zusammensetzen. Das nennt man den ersten Keim. Und die Energie muss ich irgendwie aufbringen. Und wenn ich das natürlich durch einen Impfkristall vorgebe, dann spare ich mir die Energie und dann wächst dieser Kristall und sonst in der Schmelze können sich keine Kristalle bilden, sodass dann wirklich die Großen auf Kosten der Kleinen wachsen. Also wenn ich einmal einen Großen habe, der wird immer weiter wachsen und Kleine werden sich nicht bilden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Also, haben wir gesehen, Wismut wächst sehr schön, sehr schnelles Kristallwachstum und daher resultiert auch diese charakteristische Hohlform, weil es eben so rasend schnell geht, dass die Moleküle nicht die Zeit haben, alle Flächen voll zu füllen, sondern wird halt gleich die nächste Fläche schon angefangen zu wachsen. Und deswegen kriegen wir diese Treppenform rein. Gut, kommen wir noch zu einem zweiten Beispiel. Das ist das Zirkonoxid, was ich angesprochen hatte. Und da wollte ich eigentlich einen Film zeigen, aber die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Mache ich mal ein bisschen schneller durch. Das Problem hier ist, dass es 10-fache höhere Schmelztemperatur hat, 2800 Grad Celsius. Okay? Und das kann ich leider nicht mehr hier in der Vorlesung zeigen, um diese Temperaturen zu erreichen. Und was wir machen, ist mit Hochfrequenz zu schmelzen. Wir haben hier so eine Spule, da schicken wir eine Hochfrequenz mit einer wahnsinnigen Leistung rein. Und das zeige ich Ihnen kurz in einem Film, wie das Ganze aussieht. Also, wir haben wirklich extreme Temperaturen, die wir erreichen wollten. Wir müssen sehr viel Energie auf einen sehr kleinen Bereich fokussieren. Das ist die Anlage, um die es geht. Die ist mannshoch, werden Sie gleich sehen. Da hinten stehen riesige Hochfrequenzgeneratoren, arbeiten bei 3 Megahertz, für die, die da ein bisschen Ahnung haben. Und wir haben wirklich sehr hohe Leistungen. Und in diesem Loch, was jetzt noch schwarz ist, da tun wir unser Material, das Zirkonoxidpulver, hinein, um es dann aufzuheizen. Wie gesagt, der Schmelzpunkt ist bei 2800 Grad Celsius, also sehr, sehr hoch. Und Sie sehen schon, es fängt jetzt schon ein bisschen an zu leuchten. Okay? Der kritische Punkt ist, dass das Hochfrequenzfeld, das ist wie Ihr Induktionsherd zu Hause, so ist das gleiche Prinzip. Also wir haben eine Spule, legen ein elektrisches Feld an und wir koppeln dann induktiv an die Schmelze heran. Und Zirkonoxid ist ein Halbleiter und das wäre wie, als wenn Sie den falschen Topf beim Induktionsherd haben, da passiert erstmal gar nichts. Ja, die alten Töpfe auf dem Induktionsherd bleiben kalt. Das wäre hier genauso. Jetzt sehen Sie schon, es passiert was. Wir haben nämlich metallisches Zirkon drin, was die Ankopplung herstellt und dieses oxidiert dann. Und das sehen Sie hier als Feuerwerk. Also es war sehr hell, haben Sie, glaube ich, gesehen, und es blitzt hier oben immer noch so ein bisschen raus. Also da befindet sich die Schmelze drin. Okay? Und das Zirkon, was wir drin haben, das oxidiert jetzt noch nach. Genau. Und jetzt sind wir jetzt schon in dem Zustand, wo wir da drin wirklich 2800 Grad Celsius haben. Und ich habe einen sehr mutigen und sehr verlässlichen Techniker, und der traut sich auch bei diesen hohen Temperaturen mit der bloßen Hand, werden Sie gleich sehen, dort Zirkon nachzufüllen, weil natürlich durch das Pulver, das ist aufgeschmolzen, das ist zusammengerutscht, und um den Titel voll zu füllen, muss man Zirkon nachfüllen. Und das macht er einfach so ohne große Schutzbekleidung. Sie sehen, da drin ist also die Schmelze und er füllt mit einem Stab dort direkt das Zirkon nach, damit wir wirklich eine sehr schöne, homogene Schmelze bekommen. Also er macht das, glaube ich, schon seit 20 Jahren, also da kann man sich darauf verlassen, dass das gut funktioniert. Meine Aufgabe ist es dann eher so ein bisschen nicht im Weg rumzustehen und immer mal eine schlaue Bemerkung zu machen. Aber von den vielen Knöpfen verstehe ich meistens gar nicht so viel. Bin froh, wenn er das richtig macht. Aber ja, zustimmendes Kopfnicken kommt immer gut an. Ne? Gut. Und jetzt gucken wir von oben nochmal rein in die Schmelze. Erst haben wir noch, genau, das ist die Elektronik, das ist vielleicht nicht so spannend. Wir arbeiten mit 2 kV. Ein Stück vor. Jetzt gucken wir von oben in die Schmelze rein. Das sieht wirklich fast aus wie ein Vulkan. Und die Temperaturen sind auch in diese Richtung, wenn es tief in die Erde reingeht. Wie gesagt, 2800 Grad Celsius ist hier die Schmelze mit einer festen Kruste, die hier oben drauf ist. Und dann wird diese ganze Schmelze in dieser Heizzone langsam abgekühlt und dann wachsen von unten die Kristalle. Und das ist wirklich ein Prozess, der dauert dann einen ganzen Tag, die Kristallzüchtung. Jetzt wird der obere Teil abgenommen mit einem großen Kran. Also das ist wirklich was wir hier schlecht live vorführen könnten. Und er holt jetzt den Tiegel samt Kristallen aus der Anlage heraus. Da sehen Sie auch nochmal die Spule. Also er dreht es hier. Und da drum ist die Spule, hier hinten sind die Generatoren, die Kabel kommen von unten. Und wir haben den ganzen Tiegel nach unten abgesenkt, sodass wir genauso wieder unseren Temperaturgradienten bekommen, dass von unten die Kristalle wachsen. Okay. Vielleicht noch kurz was zum Zirkonia, hatte ich noch nichts gesagt. Also das ist Zirkonoxid und schauen wir erst noch das Ernten der Kristalle an. Das ist relativ rustikal, wie Sie gleich sehen werden. Das Ganze wird ausgekippt. Und dann sieht man noch außen die Kruste, das ist der sogenannte Skull, daher kommt der Name. Das ist also polykristallines Material und dann wird es einfach zerhauen. Klack. Und im Inneren sind die Kristalle gewachsen. Also das war der Boden hier und von dort sind die Kristalle dann nach oben gewachsen. Sieht man jetzt nochmal schön und das Ganze live, also haben wir heute früh erst rausgeholt, live sieht das Ganze dann so aus. Wenn Sie wollen, können Sie dann auch nochmal gucken, also unten haben wir die Kruste und dort wachsen die Kristalle. Und das ist genau der entscheidende Punkt, weil bei der Temperatur würde kein Tiegel mehr halten. Also Sie hätten keinen Tiegel, wo Sie das reinfüllen könnten. Also das, was wir hier so leicht machen konnten, können Sie bei 2800 Grad Celsius leider nicht mehr machen. Ja? Und deswegen muss das sozusagen in der eigenen Schale kristallisiert werden, weil alles andere würde schmelzen und nicht funktionieren. Und deswegen heißt es Skull Melting, wurde von meinem Vorgänger Wolf Asmus hier in Frankfurt maßgeblich entwickelt. Gut, haben wir noch Fragen? Ja. Bisschen lauter bitte. Ja, dort fehlt so ein bisschen dort kriegt man es zwar heiß und kriegt es in die Schmelze, aber dort fehlt ein bisschen der gezielte Abkühlungsprozess. Ja, den kann man dort, also wenn man an den Schulversuch denkt, da tropft es einfach raus und ist sofort erstarrt und da wächst natürlich kein Kristall. Also Sie müssen wirklich die Abkühlung langsam machen. Ja? Ganz da hinten. Also das kann auf jeden Fall funktionieren und kann man sich schon vorstellen, wenn die Kristallstruktur nicht so super fest gebunden ist, dass dann wirklich langsam Wassermoleküle eindiffundieren können. Das geht natürlich nicht bei jedem Material, aber es gibt Materialien, wo das passiert. Und wenn man über solche geologischen Prozesse reden, dann sind natürlich dort eher Millionen Jahre im Spiel, wo man sich schon gut vorstellen kann, dass das passiert. Gut, jetzt mache ich aber noch weiter, um den letzten Teil noch zu schaffen. Wofür sind nun die Kristalle, die wir nun erfolgreich hergestellt haben, gut? Also die Zirkonia hatte ich ja schon angedeutet, das sind so die Diamanten für die kleinen Leute. Ja? Weil wie gesagt, wir können sie selber herstellen. Und wenn wir ein bisschen andere Atome reingeben, dann können wir auch jede beliebige Farbe damit herstellen. Und das wird wirklich von Swarovski benutzt als Ausgangsstoff, um dann die sogenannten Zirkonia zu sehr günstigem Preis anzubieten, weil Zirkonoxid, das Ausgangsmaterial, kostet nichts. Da kostet vielleicht 100 Kilogramm vielleicht 5 Euro. Und das ist nur die Energie, die man reinstecken muss, um das halt zu schmelzen. Das ist der bestimmte Kostenfaktor. Okay? Und wie gesagt, mein Vorgänger hat das Verfahren mit Swarovski zusammen entwickelt und seitdem wird das verwendet. Was ich auch schon erwähnt hatte, sind natürlich die Hightech-Produkte, die nur funktionieren, weil wir eben so gut kristallisieren können, am Beispiel des Siliziums. Wir sehen hier nochmal den Kristall und hier die Wafer. Und natürlich für die Forschung sind diese Kristalle ebenfalls interessant, weil womit ich mich beschäftige, sind sogenannte kooperative Phänomene. Da komme ich gleich noch ein bisschen genau dazu, was es genau ist. Und dort brauchen wir auf jeden Fall Kristalle, um diese Eigenschaften wirklich gut messen zu können. Und das will ich aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, glaube ich, nicht zu sehr aussehen. Ich gucke mal, was es noch für Fragen gibt. Wer war denn noch nicht dran? Gut. Ja. Ja. Super Frage. Das ist nämlich nicht das Wismut, weil reines Wismut würde metallisch glänzen, ja, und würde nicht diese bläulichen, rötlichen Farbtöne geben. Und diese kommen von einer Oxidschicht. Die entsteht, wenn wir das halt heiß rausziehen, dann oxidiert relativ schnell die obersten Schichten. Und je nachdem, wie dick diese Oxidschicht ist, reflektiert sie unterschiedlich das Licht und dadurch entstehen die Farben. Sodass man auch nicht nur eine Farbe hat, sondern durch die Dicke der Oxidschicht kann man verschiedene Farben haben. Wir gucken erstmal, wer noch nicht dran war. Ja. Sehr gut. Dann kann ich nämlich doch noch meine Lieblingsfolie zeigen. Das gehe ich nicht. Also wir gucken nach, ich bin ja Physiker und in der Festkörperphysik tätig und wir gucken nach kollektiven Phänomenen im Festkörper. Und das ist ganz nach Aristoteles, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und das bedeutet einfach, dass wenn ich die einzelnen Atome nehmen würde, hätten die eine bestimmte Eigenschaft. Wenn ich die aber so zusammenmische, haben sie eine ganz neue Eigenschaft. Und das nennt man Emergenz oder emergente Phänomene. Und was wir jetzt machen, das führe ich, glaube ich, nicht aus. Das zeige ich noch. Genau, wir haben nämlich ein Material kristallisiert, das war gar nicht so einfach, Ytterbium-Nickel-4-Phosphor-2. Das ist ein Ferromagnet, aber es ist nicht irgendein Ferromagnet, sondern der coolste Ferromagnet, komme ich gleich noch dazu. Den herzustellen war sehr, sehr schwierig. Sie sehen hier, ist auch ein bisschen was zerstört worden, liegt am Phosphor. Kennt man ja von Phosphorbomben. Wir wollten es gezielt einbauen in den Kristall. Hat nicht gleich geklappt, aber am Ende schon. Und wir haben solche Kristalle bekommen. Und da sieht man schon, die sind sehr anisotrop. Ja? Also hier, diese Richtung ist deutlich länger als diese Richtung. Und das ist ein tetragonales System. Und das ist die C-Richtung, also die lange Richtung der tetragonalen Einheitszelle. Und das ist die kurze Richtung. Und wenn man jetzt... Und dieses Material ist besonders, weil es hält zwei Weltrekorde. Erstens, es gibt Kristalle hier nur in Frankfurt, haben wir hergestellt. Und zweitens, es hat die niedrigste Curie-Temperatur, die jemals gemessen wurde. Curie-Temperatur ist die Temperatur, wo ein Material ferromagnetisch wird. Ja, Ferromagneten kennen Sie, solche Geschichten. Wenn der über Raumtemperatur liegt, die Curie-Temperatur, dann können Sie bei Raumtemperatur den Magneten benutzen als Hartmagnet. Und das Material zeichnet sich dadurch aus, dass es eine besonders niedrige Curie-Temperatur hat, nämlich die niedrigste, die überhaupt gemessen wird, ganz nah am absoluten Nullpunkt bei minus 273 Grad Celsius. Und dort treten eben Quanteneffekte auf, die man noch nicht versteht und die wir untersuchen. Und das Ganze sieht man dann hier auf dieser letzten recht wissenschaftlichen Folie, wo die Suszeptibilität aufgetragen ist als Funktion der Temperatur, ein sehr großer Temperaturbereich von Raumtemperatur bis zu tiefsten Temperaturen. Und da sehen Sie, blau und rot sehen anders aus, die Kurven. Und das ist der gleiche Kristall, wir haben den besten rausgesucht, den wir finden konnten, ist der gleiche Kristall, einfach das Magnetfeld in verschiedene Richtungen angelegt. Ja? Und das würde man natürlich, wenn man jetzt kein Einkristall hätte, sondern nur Pulver, würde man eine Mittlung aus diesen beiden Kurven bekommen und würde die Eigenschaften, die da unten passieren, bei den tiefen Temperaturen nicht wirklich verstehen. Man braucht dann sehr ausgeklügelte Kühltechnik, das ist ein anderes Gebiet, die Tieftemperaturforschung, um solche Materialien zu messen, ist aber das, wo wir aktiv dran arbeiten. Und was halt Ausgangspunkt sind, sind eben wieder die Einkristalle, die wir hergestellt haben. Und damit bin ich am Schluss des Vortrages. Ich hoffe, ich konnte zeigen, und die vielen Fragen haben mich eigentlich bestätigt, dass das Interesse groß war, dass Kristalle schön sind, nützlich und spannend, aber vor allem faszinierend. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine schöne Night of Science. Vielen Dank. So, alle.